NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
5. Juli 1884. Togo wird zum deutschen Schutzgebiet erklärt.
An den Präsidenten des Deutschen Reichsparlamentes zu Berlin, Germania. Wir, die unterzeichneten Häuptlinge, danken all den deutschen Gouverneuren und den deutschen Kaufleuten und den deutschen Kolonisten. Wir danken Ihnen sehr für die gute und schöne Behandlung vom Jahre 1884 bis 1914 heutzutage. Wir danken sehr, dass die Deutschen verjagten unsere Söhne und uns selbst von unserem Stamm zu anderen Stämmen. Wir danken von A bis Z, dass wir unser schönes, armes Land euch gegeben für umsonst und eure Flagge noch heute winkt. Wir haben gemeint, dass die Kaufleute in die Kolonie gekommen sind, um ihre Waren an uns zu verkaufen. Wir haben nicht gewusst, dass sie werden das ganze Gouvernement beherrschen. Wir sind jetzt müde. Wir möchten ganz gehorsam fragen, falls die Kolonie Togo euch nicht mehr gefällt, so könnt ihr loslassen. Es gibt viele Herren und viele Diener. Nicht euch allein hat der liebe Gott das Land Togo gegeben. Anecho, Togoland, 1. Mai 1914.
Unterzeichnet Jackson Latikpavuvu Lawson. Was der Oberhäuptling nicht ahnen kann, als er und 15 weitere Togolesen ihre bitterböse Petition an den Reichstag im fernen Berlin verfassen. Nur 3 Monate später hat das kleine Land an der Westküste Afrikas tatsächlich keine deutschen Herren mehr. August 1914. Krieg in Europa. Es dauert nur wenige Tage, dann hat er Afrika erreicht. Togo, im Westen von britischem, im Osten von französischem Kolonialbesitz begrenzt, wird in die Zange genommen. Am 27. August müssen sich die Deutschen geschlagen geben. Dann teilen Engländer und Franzosen Togo unter sich auf. 30 Jahre lang hatten die Deutschen das Sagen gehabt. Begonnen hatte das togolesische Abenteuer des Kaiserreichs am 5. Juli 1884 mit einem Stückchen Papier. Der forschungsreisende Gustav Nachtigall hat es unterzeichnet, im Auftrag der Reichsregierung. Und ebenso ein Vertreter eines lokalen Herrschers mit Namen Mlapa III. Deutschland war damit Schutzmacht in Togo und Togo eine deutsche Kolonie. Aber
was heißt jetzt deutsche Kolonie?
Der Afrika-Historiker Andreas Eckert schränkt ein.
Wenn man von Kolonialherrschaft in Togo spricht, muss man sehr deutlich machen, am 5.7. gibt es dann einen Vertrag und die deutsche Fahne wird gehisst, das war's dann.
Fürs Erste.
Sehr langsam dann gab es ein kleines Grüppchen von Militärs und Polizisten, die zunächst einmal versucht haben, den Küstenbereich so einigermaßen unter Kontrolle zu halten. Aber Togo, wenn man es jetzt auf der Karte ansieht, ist ja eher sowas wie ein schmales Handtuch, ne? Was sozusagen einen kleinen Küstenstreifen hat und dann relativ weit ins Hinterland geht. Und man kann festhalten, dass bis zum Ende der deutschen Kolonialherrschaft, also bis zum Ersten Weltkrieg, viele Gebiete für die Deutschen immer noch weitgehend terra incognita waren.
Daran ändert auch die große Hinterland-Expedition wenig, die der Forscher Hans Gruner 10 Jahre später, 1894-95, im Auftrag des Deutschen Reichs unternimmt. Gruner hat 3 Europäer und etwa 200 schwarze Träger im Gefolge. Was die durch das unwegsame Gelände schleppen, bei Temperaturen um 40 Grad, wird mit deutscher Gründlichkeit festgehalten.
Holzkoffer Nummer 1. 4 Kilo rote und blaue Seide, 3 kleine Spieldosen, 12 Mundharmonika, 6 Armbänder, 10 Pfund Nelken, 5 Dutzend Rasiermesser. Blechkoffer Nummer 8. 2 Flaschen Brausepulver, 10 Dutzend rote Turnringe, 8 Dutzend weiße Turnringe, 5 Pakete Porzellanknöpfe, 9 Pakete Haarfärbemittel, 1 Paket goldene Ringe, 1 Koran nebst Erklärung, 10 Flaggen, 6 Pakete Klosettpapier.
Klopapier im afrikanischen Busch. Es ist wohl für die empfindlichen deutschen Hintern bestimmt. Der Koran samt Erklärung mag bei Konflikten mit den Bewohnern des Hinterlands helfen. Die sind nämlich Muslime. Vieles andere ist für die Häuptlinge gedacht, mit denen der deutsche Hans Gruner weitere sogenannte Schutzverträge abschließen will für Kaiser und Vaterland.
Um uns überall guten Empfang und friedlichen Durchzug zu sichern,
schreibt Gruner in seinen Memoiren,
ging uns ein Gesandter mit Geschenken und meinem Säbel als Ausweis voraus. Es war das schon auf dem Wege nach Kratschi notwendig, da sich in dem ganzen völkerrechtlich deutschen Volta-Distrikt die Bewohner infolge Aufhetzung durch die farbigen englischen Schmuggler weigerten, die deutsche Schutzherrschaft anzuerkennen und deutsches Geld anzunehmen.
Nur punktuell gelingt es Gruner, Häuptlinge zur Allianz mit den Deutschen zu überreden. Und oft muss er seine Route ändern.
Wenn wir von Kratschi nach Borgu und weiter nigeraufwärts nach Sai marschierten, wären wir sozusagen hinter den Franzosen hermarschiert und überall zu spät gekommen. Überdies hätten wir das nordwestliche Hinterland Togos den Engländern dafür preisgegeben.
Gruners Aufzeichnungen zeigen, in Afrika geht es eigentlich um Europa. Um das koloniale Wettrennen mit England und Frankreich. Andreas Eckert.
Was galt ja vor allem auch, ein Stück Papier zu produzieren, was man dann anderen europäischen Mächten zeigen konnte, um zu signalisieren, also diese Region gehört jetzt uns. Die Qualität dieses Papieres, die Reichweite.
Auch die Tatsache, dass die Vorstellung von privatem Landbesitz in den meisten afrikanischen Gesellschaften der damaligen Zeit völlig fehlt.
Das interessierte eigentlich zunächst einmal nicht, sondern Hauptsache, da hatte man irgendwie so ein Papier, wo ein paar Chiefs unterschrieben hatten. Das konnte man dann später etwa bei der berühmt-berüchtigten Berliner Afrika-Konferenz auf den Tisch legen und sagen, hier Freunde, wir haben da und da und da Verträge im Namen des Deutschen Reiches abgeschlossen. Deshalb möchten wir hier die Einflusssphäre des Deutschen Reiches gesichert haben.
Im November 1884, 4 Monate nach der deutschen Kolonialnahme in Togo, lädt Reichskanzler Bismarck die europäischen Mächte an den grünen Tisch nach Berlin. Das Schlussdokument der Konferenz, die sogenannte Kongo-Akte, regelt die Aufteilung Afrikas in Kolonien. Engländer, Franzosen, Belgier, Deutsche, sie alle kriegen ein Stück vom afrikanischen Kuchen.
Ohne genau zu wissen, was sie da eigentlich wollen. Es schwirrten zwar immer diese Gerüchte rum, Afrika, ein Kontinent voller Konsumenten oder auch Afrika, ein Kontinent voller Rohstoffe. Aber entscheidend schien erstmal zu sein, dass eine große Nation auch der Kolonien bedurfte.
Deutschland nach der Reichsgründung 1871. Man hat Goethe und Schiller, einen Kaiser und endlich ein einig Vaterland. Nur bei den Kolonien ist man zu kurz gekommen. Im Überschaum der nationalen Begeisterung wird deshalb jetzt die Forderung laut, es den jahrhundertealten Kolonialmächten Frankreich und vor allem England gleichzutun.
Überseeische Politik allein,
heißt es in einem weit verbreiteten Aufruf von Kolonialenthusiasten im Wahljahr 1881 auf dem Höhepunkt des nationalen Kraftgefühls.
Überseeische Politik allein vermag auch den Grund zu legen zu einer Weltmacht Deutschlands.
Bismarck hält allerdings nicht viel davon. Zunächst.
Ich will keine Kolonien. Die sind bloß zu Versorgungsposten gut. Diese Kolonialgeschichte wäre für uns genauso wie der seidene Zobelpelz in polnischen Adelsfamilien, die keine Hemden haben.
Aber dann wird der eiserne Kanzler weich. Ihm ist klar, die Freihandelszeit geht zu Ende. Russland, England, Frankreich, sie alle schließen ein Abkommen nach dem anderen mit irgendwelchen afrikanischen Potentaten. Dem deutschen Überseehandel drohen Einbußen durch hohe Zölle. Dazu kommt, Linke und Liberale im Reichstag sind strikt gegen Kolonien. Durch eine Unterstützung des Kolonialgedankens würde Bismarck die konservativen Regierungsparteien stärken können.
Die ganze Kolonialgeschichte ist ja ein Schwindel,
gibt Bismarck offen zu.
Aber wir brauchen sie für die Wahlen.
Der Reichskanzler segnet also die Kolonialnahme in Afrika ab. Erstmals im April 1884 in Deutsch-Südwestafrika. 3 Monate später in Togo, kurz darauf in Kamerun. Wobei er die Wortschöpfung deutsche Schutzgebiete in Umlauf bringt, um nicht von Kolonien reden zu müssen. In den 30 Jahren ihrer Kolonialherrschaft sind die Deutschen überwiegend in dem schmalen Küstenstreifen Togos präsent. Eine nennenswerte Ansiedlung von Kolonisten gibt es aber auch hier zu keiner Zeit. 1914 leben ganze 320 Deutsche in Togo, gegenüber 1 Million Togolesen. Im Kaiserreich erwirbt Togo schon bald den Ruf einer Musterkolonie. Was sich dahinter verbirgt?
Dann doch eigentlich eher was Ernüchterndes. Also Togo war die einzige Kolonie, die einen einigermaßen ausgeglichenen Haushalt aufzuweisen hatte.
Noch einmal Andreas Eckert von der Humboldt-Universität Berlin.
Alle anderen Kolonien waren finanziell ein Zuschussgeschäft. Was heißt, dass zwar einzelne Unternehmen sich durchaus in den Kolonien eine goldene Nase verdient haben, aber insgesamt der Steuerzahler dafür aufkommen musste, dass dort Verwaltung war, dass dort auch Militär ansässig war.
Aus Togo werden vor allem Palmöl und Palmkerne exportiert. Nach Togo bringen die Deutschen Schnaps. Die jeweils erhobenen Steuern und Zölle decken mehr oder weniger die Kosten des Staats für die Kolonialverwaltung. Dazu kommt, Togo hat das Glück, von größeren Kolonialkriegen verschont zu bleiben, als einziges der deutschen Schutzgebiete in Afrika.
Also Deutsch-Südwestafrika, der berühmt-berüchtigte Herero-Krieg, den ja einige Historiker als ersten Genozid der deutschen Geschichte sehen. In Deutsch-Ostafrika den ähnlich brutalen Machi-Machi-Krieg, der eben auch viele Menschenleben gekostet hat, wo die Deutschen eine Politik der verbrannten Erde verfolgt haben, das heißt Ernten etc. zerstört haben und wo viele Leute am darauffolgenden Hunger gestorben sind. Auch in Kamerun ist die Geschichte der Kolonie geprägt worden von vielen, vielen Gewaltexzessen.
Die gibt es in Togo auch.
Aber nie einen signifikanten, größeren Krieg. Und auch deshalb hatte Togo so ein bisschen das Image, da geht es vergleichsweise ruhig und friedlich zu. Und die schaffen es auch, ihre Unkosten wieder hereinzubringen.
Wie es tatsächlich aussieht in der Renommierkolonie? Zwar rühmen sich die Deutschen, schon ein Jahr nach der Kolonialnahme die Sklaverei in Togo abgeschafft zu haben. Bestraft wird sie aber erst 1902. Und dann doch sehr milde. Gerade mal 3 Monate Gefängnis gibt es für den Handel mit Sklaven. Für aufmüpfige oder faule Afrikaner hingegen existiert ein ausgeklügeltes System von Sanktionen. Die Zwangsumsiedlung aus den Stammesdörfern zählt dazu. Stundenlanges Stillstehen in gleißender Sonne, die Kettenhaft, die Prügelstrafe. Grundsätzlich hat jeder Weiße das Recht, jeden Schwarzen zu prügeln, selbst die lokalen Herrscher.
Alles, was sich in Togo Häuptling nennt, von der Prügelstrafe auszunehmen, würde nicht zweckmäßig sein,
argumentiert Julius Graf von Zech, zwischen 1905 und 1910 Gouverneur in Togo. Und Bezirkschef von Döring, von Hause aus Mediziner, resoniert:
Das Tauende scheint mir das Ideal eines Züchtigungsmittels. Es ist vor dem erstmaligen Gebrauch mittels eines Hammers oder Holzstückchens weich zu klopfen.
Irgendwann wird es dem Reichskolonialamt dann doch etwas zu viel und es verlangt die Anfertigung von Protokollen.
Ich hatte das Recht der Strafvollstreckung,
wehrt sich ein Kolonialbeamter namens Schmidt gegen derlei Zumutung.
Wenn ich jedes Mal ein Protokoll hätte aufnehmen wollen, hätte ich 10 Sekretäre haben müssen.
Trotzdem gibt es Dokumente, in denen grausame Prügelszenen beschrieben sind. Die Afrikaner selber haben sie verfasst und mit ihrer Bitte um Besserbehandlung nach Berlin geschickt. 1914, kurz vor Ende der Herrschaft der Deutschen in Togo.
Die Prügelei wird auf der langen, runden Zementgosse, die auf jeder Station ist, geführt. Nach Legen der Gosse, auf der tropischen, heißen Sonne, wird der Patient ganz nackt von 4 Polizisten draufgelegt. Der Vollstrecker, mit nach hinten gelegten Armen, langsam, hin und her und 1 bis 2 Minuten Pause, sodass es etwa 30 Minuten dauert, mit Brüllen. Achtung! 1, 2, lautes Gebrüll, lässt nach ein paar Hieben wieder anfangen. Teufelskind, ich lasse dich zum Tod prügeln, wenn du noch brüllst. Auch 12-jährige Jungen werden mit 10 Prügel aufwärts behandelt.
Im Zeitzeichen erinnerte Almut Fink an die ehemalige Kolonie Togo, die heute vor 125 Jahren zum deutschen Schutzgebiet erklärt wurde. Redaktion Ronald Feisel. Zeitzeichen morgen über den Konstrukteur Karl Maybach.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.